Trommeln im Elfenbeinturm von und mit Klaus-Jürgen Schmidt. So lasst uns denn ein Apfelbäumchen pflanzen. Es ist soweit. Heumer von Dietfurths Buchtitel, schon 1985. Wenn ich wüsste, dass morgen die Welt unterginge, würde ich heute noch ein Apfelbäumchen pflanzen. Diese Worte sollen angeblich von Martin Luther stammen. Nach dem letzten Weltkrieg sollen der Landesbischof Hans Lilje und der spätere Bundespräsident Gustav Heinemann das Wort weiter verbreitet haben. Es wurde eine Losung für den deutschen Wiederaufbau. Und dann 1985 im Titel des Bestsellerbuches von Heumer von Dietfurth mit dem Zusatz: Es ist soweit. Der Autor war Professor für Psychiatrie und Neurologie in Würzburg sowie Journalist und Wissenschaftspublizist. Bekannt wurde er vor allem als Fernsehmoderator und populärwissenschaftlicher Autor. Ich habe sein Buch gerade wiedergefunden und will Sie mit einem Auszug aus seinem Vorwort anregen, es sich zu besorgen und in Gänze zu lesen. Hier der Text aus der Einleitung mit dem Titel Endzeit? Fragezeichen. Es steht nicht gut um uns. Die Hoffnung, dass wir noch einmal, und sei es um Haaresbreite, davonkommen könnten, muss als kühn bezeichnet werden. Wer sich die Mühe macht, die überall schon erkennbaren Symptome der beginnenden Katastrophe zur Kenntnis zu nehmen, kann sich der Einsicht nicht verschließen, dass die Chancen unseres Geschlechts, die nächsten beiden Generationen heil zu überstehen, verzweifelt klein sind. Das Eigentümlichste an der Situation ist die Tatsache, dass fast niemand die Gefahr wahrhaben will. Wir werden daher, aller Voraussicht nach, als die Generation in die Geschichte eingehen, die sich über den Ernst der Lage hätte im Klaren sein müssen, in deren Händen auch die Möglichkeit gelegen hätte, das Blatt noch in letzter Minute zu wenden und die vor dieser Aufgabe versagt hat. Darum werden unsere Kinder die Zeitgenossen der Katastrophe sein und unsere Enkel uns verfluchen, soweit sie dazu noch alt genug werden. Ich weiß, dass man bei den meisten immer noch auf Ungläubigkeit stößt, wenn man versucht, sie aufmerksam zu machen auf das, was da mit scheinbar schicksalhafter Unabwendbarkeit auf uns zukommt. Dass man sich den Vorwurf einhandelt, man verbreite Angst und nehme insbesondere der jungen Generation jede Zukunftshoffnung. Als ob es sinnvoll wäre, die Hoffnung auf etwas zu hegen, das nicht stattfinden wird. Jedenfalls gewiss nicht so, wie die Leute es sich immer noch vorstellen. Natürlich ist der Vorwurf der Angstauslösung selbstkritisch zu bedenken. Andererseits erinnere ich mich, wenn ich ihn höre, immer an eine Antwort, die mir Konrad Lorenz vor fast 20 Jahren gab. Wir hatten uns damals einen der Filme angesehen, die Erich von Holst von seinen Hirnreizversuchen bei Hühnern gedreht hatte. Sie dokumentierten die aufsehenerregende Entdeckung, dass es im Gehirn der Tiere offensichtlich Stellen gibt, von denen aus ganze szenisch ablaufende Verhaltensrepertoires wie gespeicherte Programme durch den Stromreiz abgerufen werden können. Balzszenen, Körperpflege, Futtersuche, Feindabwehr und andere für die betreffende Art typische Verhaltensweisen. Dabei kam die Sprache darauf, dass es außerordentlich mühsam war, eine solche Stelle im Gehirn der Tiere zu finden. An den meisten Reizpunkten löste der elektrische Impuls lediglich Angst aus. Ich fragte Lorenz, wie das zu erklären sei. Seine Antwort: Das liege doch eigentlich auf der Hand. Angst spielt im Interesse der Überlebenschancen für jeden Organismus eine so herausragende Rolle, dass die meisten Hirnteile eben im Dienst dieser elementaren Schutzfunktion stehen. In der Tat, selbst die Brüder Grimm berichten ja von einem, der auszog, das Fürchten zu lernen, in einem Märchen, dessen Moral darin besteht, dass jemandem, der dazu nicht imstande ist, ein typisches menschliches Wesensmerkmal fehlt. Daher halte ich es auch nur für eine der vielen Formen der Verdrängung, wenn einem das Reden über die Gefahr mit dem Einwand abgeschnitten werden soll, man schüre die Angst der Menschen. Ich kann nicht finden, dass deren Angst sich heute noch vermehren ließe. Unsere Zeit ist, und das dürfte für alle Zeitalter gegolten haben, ohnehin voll von Angst. Zu befürchten ist allerdings, dass wir uns vor den falschen Problemen ängstigen. Während es niemandem den Schlaf zu rauben scheint, dass die kreative Intelligenz ganze Heerscharen von Wissenschaftlern fieberhaft damit beschäftigt ist, ein Arsenal von Ausrottungsinstrumenten zu erweitern und zu perfektionieren, das längst ausreicht, den gesamten Globus von allem Leben buchstäblich zu desinfizieren, klagt so mancher Zeitgenosse über schlechten Schlaf, seit ihm zu Ohren kam, dass wir unseren Lebensstandard in Zukunft möglicherweise werden einschränken müssen. Wären wir ohne wirkliche Betroffenheit zur Kenntnis nehmen, dass es in Mitteleuropa in 20 Jahren wahrscheinlich keine zusammenhängenden Waldgebiete mehr geben wird, sorgen wir uns um die Inflationsrate. Bei näherer Betrachtung erweist sich die öffentliche Seelenruhe, die nicht zu stören man uns mahnt, als eine seltsam unwirkliche Bewusstseinsverfassung. Unsere Gesellschaft gleicht einem Menschen, der ahnungslos in einem Minenfeld umherirrt und sich dabei um seine Altersrente Sorgen macht. Würde man die Ängste dieses Menschen vergrößern, wenn man ihm die einzige Gefahr vor Augen führte, in der er wirklich schwebt? Und wäre man zu dieser Aufklärung nicht selbst dann verpflichtet, wenn das der Fall wäre? Voraussetzung ist selbstverständlich, dass die Angst, die ihn aufschrecken und intelligent machen soll, sich auf eine reale Gefahr bezieht. Eben dies wird heute von der überwiegenden Mehrheit noch immer in Abrede gestellt. Es wird bezeichnenderweise mit Vehemenz, vor allem von den politischen Repräsentanten unserer Gesellschaft, bestritten. Weil das so ist, bleibt nichts anderes übrig, als im ersten Teil dieses Buches die Art und das Ausmaß der unser Überleben heute in Frage stellenden Gefahren eingehend zu schildern. Sie sind so realistisch darzustellen und so detailliert zu begründen, dass der Versuchung, vor ihnen die Augen weiterhin geschlossen zu halten, möglichst keine Schlupflöcher bleiben. Diese Verpflichtung bestände selbst dann, wenn die von legitimer Angst bewirkte Klarsicht lediglich zu der Erkenntnis führen könnte, dass alle Hilfe bereits zu spät kommt, weil sämtliche Auswege schon verlegt sind. Denn wenn wir schon zugrunde gehen müssen, dann sollten wir es, und sei es aus Gründen der Selbstachtung, wenigstens bei vollem Bewusstsein tun und nicht im Zustand einer von Ausflüchten und illusionärem Wunschdenken genährten Halbnarkose.